Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Hier sind Gruppen, die jetzt noch im ZDF-Fernsehrat repräsentiert sind, wie beispielsweise der Tierschutz, nicht mehr berücksichtigt, andere Gruppen auch nicht. Wir erleben jetzt, weil erst jetzt die Diskussion ein bisschen öffentlicher wird, dass sich die eine oder andere Gruppe auch zu Wort meldet und fragt, warum sind wir eigentlich nicht dabei? Sie werden wahrscheinlich auf diese Frage keine Antwort mehr bekommen, weil die Ministerpräsidenten, ich glaube, in 14 Tagen in dem sogenannten Kamingespräch die Sache dann auch schon endgültig aus ihrer Runde wieder verabschieden und dann in den Gesetzgebungsprozess der Landtage geben werden.
Ja, der zukünftige neue Fernsehrat des Zweiten Deutschen Fernsehens durch das Bundesverfassungsgericht, Sie erinnern sich, beauftragt worden, sich neu zusammenzusetzen, ist nach Einschätzung des jetzigen Fernsehratschefs, wir hörten ihn gerade, Ruprecht Polenz, für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar strukturiert worden. Er vergleicht sogar TTIP als transparenter als das neue Gesetz. Außerdem in diesem Radio 1 Medienmagazin, wir hören ihn auch gleich im Interview in der Ausgabe vom 14. März 2015, Krautreporter in der Krise. Analog ist das neue Bio und dann hören wir, was Lobbyplug herausgefunden haben, denn in Brüssel, ja, liebt man auch verschlossene Türen und das alles wie immer.
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Die Krautreporter machen in dieser Woche Schlagzeilen, nicht damit, ob und wie sie es vielleicht geschafft haben, nach rund, ich sag mal jetzt einem halben Jahr, den Online-Journalismus gerettet zu haben, weil er war ja kaputt, Sie erinnern sich. Sebastian Esser von Krautreporter hat das ja hier auf Radio 1 seinerzeit, das war glaube ich im Mai, behauptet. Und hören wir nochmal, was eigentlich die Idee von Krautreporter war.
Unsere Idee von Journalismus ist eine andere als es ihn im Internet im Moment gibt. Das Geschäftsmodell von Online-Journalismus basiert auf Werbung. Das bedeutet, man muss Werbung möglichst oft anzeigen, um Geld damit verdienen zu können. Diese Werbung ist wahnsinnig schlecht bezahlt und das führt dazu, dass die Webseiten, die mit journalistischen Nachrichten sozusagen die veröffentlichen, dass die darauf achten müssen, dass die User möglichst häufig klicken und neue Texte anzeigen. Und das ist der Grund, warum man sich oft so unwohl fühlt auf diesen Seiten. Da sind überall Buttons, da sind Überschriften, die keinen Sinn ergeben, weil sie für Google geschrieben sind. Da gibt es Klickstrecken, da gibt es diese berühmten Ticker, zum Beispiel für sowas wie den im Koma liegenden Michael Schumacher gab es einen Live-Ticker. Wenn die Masse der Standard ist, dann landet man beim Boulevard, dann landet man bei Sex-Crime-Skandalen und auch eben Dingen, die einfach nicht so genau stimmen, aber interessant sind. Chefredakteur ist Alexander von Streit, er war bis zum vergangenen Jahr Chefredakteur von Wired Deutschland, also sehr renommierter Journalist, Geschäftsführer Philipp Schwörbel von Prenzlauer Berg Nachrichten und ich bin sowas wie der Projektmanager in der Mitte. Ja, wir haben uns jetzt auf den Titel Herausgeber geeinigt, auch wenn er etwas irgendwie unpassend klingt. Aber ich will auch wieder mehr schreiben und bin deswegen total zufrieden mit dieser Rolle.
So, Sebastian Esser, Medienmagazin vom 17. Mai 2014. Über 1 Million Euro spendeten die Leser, um den Beweis liefern zu können. Möglicherweise, dass Online-Journalismus leserfinanziert besser sein kann. Inzwischen macht sich allerdings Ernüchterung breit, inhaltlich und durch Empörung. Ein Autor macht PR für die Bundesregierung. Ein anderer Autor, Thilo Jung, der gedankenlos privat eine fremde Instagram-Fotoserie gepostet hat und sich dem massiven Vorwurf ausgesetzt sieht, frauenfeindlich zu sein, gerät in einen Shitstorm und wird von den Krautreportern öffentlich vorverurteilt. Als Crowdfunding-Zahler und durch Zufall Krautreporter Autor der ersten Stunde, aber nicht mehr seiner, bekundete jetzt Journalist und studierter Soziologe Stefan Schulz seine große Enttäuschung über das Krisenmanagement bei krautreporter.de unter sozialterroristen.de. Ich fragte Stefan Schulz vor der Sendung, er wohnt in Frankfurt-Main per Skype, der gleichzeitig ja Geldspender war und anfanglich ja auch Krautreporter war, warum er jetzt öffentlich die Führungsmannschaft von Krautreporter kritisiere.
Weil uns allgemein, Ihnen ja auch und vielen Zuhörern wahrscheinlich auch, wenn Sie diese Medienradiosendung hören, Krautreporter liegt uns einfach am Herzen. Weil wir dieses Problem damals alle gesehen haben, dass es einen neuen Journalismus braucht oder zumindest eine Idee, ein Experiment. Und weil es eben auch zu dieser Million Euro kam, also die Chance war sozusagen da, das umzusetzen. Jetzt nach 5 Monaten, 4, 5 Monaten, muss man aber erkennen, dass recht viele Erwartungen nicht erfüllt werden, dass Wünsche einfach nicht wahr geworden sind, was auch damit zusammenhängt, dass einfachste Sachen nicht funktionieren, wie zum Beispiel mehr als zwei Texte an einem Tag. Krautreporter ist damit angetreten zu sagen, wir machen keine Werbung. Jetzt ist jeder zweite Text so eine Werbung in eigener Sache, die auch die eine Leiste, aus der ich mir die Texte raussuche, völlig zugeballert ist mit diesen Werbebotschaften, die ich eigentlich nicht brauche. Ich bin schon überzeugt und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es für diese Werbung ein Publikum gibt, das überzeugt wird. Was mich aber dann diese Woche besonders geärgert, also wirklich geärgert hat, deswegen habe ich es auch wirklich als Empörung geäußert, habe das in eine ordentliche Ich-Botschaft, wie man es dann auch macht, verpackt. Sebastian Esser führt die Krautreporter seit Anbeginn und seit 5 Monaten hat er eben auch diese redaktionelle Herausgeberverantwortung und er ist nicht einmal in dieser Zeit journalistisch tätig geworden. Also publizistisch findet er nicht statt. Und jetzt haben die Krautreporter dieses Problem, dass einer ihrer Grundpfeiler, nämlich ihr Beharren auf Unabhängigkeit, durch eigene Fehlleistung wirklich angeschlagen ist, wenn der Herausgeber, der Chefredakteur und dann haben sie ja noch einen dritten Geschäftsführer im Bunde, wenn die drei wissen, dass sie einen Kanzleramtsmitarbeiter, jemand, der mit Seibert zusammen, mit Steffen Seibert zusammenarbeitet, wenn die wissen, dass so jemand auch für Krautreporter tätig ist, muss man das nicht nur dem Publikum sagen, man muss es auch den anderen Autoren sagen, man muss darüber diskutieren. Die Diskussion kam also viel zu spät, sie wurde völlig falsch geführt. Sebastian Esser als Herausgeber hat den Text zu diesem Problem nicht selbst geschrieben, er hat ihn nicht mal per Twitter mitgeteilt, er hat sich aus dieser Sache völlig rausgehalten und kam dann am selben Tag mit dieser, also ich sage jetzt einfach mal, das ist eine totale Posse gewesen. Er hat sich treiben lassen von einem Shitstorm, und hat daran teilgenommen. Das ist eigentlich der Vorwurf. Er hat an dem Shitstorm teilgenommen. Und die Krautreporter haben jetzt seit 5 Monaten erzählen sie davon, wie sehr sie eine Community aufbauen wollen, wie sehr ihnen die Leser, das Publikum am Herzen liegt. Und diesen Umgang nicht nur mit dem Publikum, sondern dann auch in der eigenen Redaktion nicht zu zeigen, also den eigenen Autor nicht zu schützen, sondern ihn intern auf so einen heißen Stuhl zu setzen und zu sagen, wir liefern dich jetzt der Kritik. Und ich weiß nicht genau, wie viele da jetzt in Berlin zusammensitzen, wenn die Krautreporter zusammensitzen, aber dann sitzen da einfach 20 Leute, die sich dann diesen einen Autor vorknüpfen. Und dann später, einen Tag später, wird das Ganze nochmal öffentlich so ausgebreitet. Das fand ich, also es war absolut unangemessenes Verhalten. Und es hat doch relativ viele Erwartungen, die man noch wach hielt bei dem Krautreporter-Projekt, dann doch jetzt sehr enttäuscht.
Das waren jetzt 3 Säulen. Gehen wir mal die nochmal ganz systematisch durch. Also der erste Vorwurf war, dass journalistisch nicht viel passiert ist. Ist das nicht eine Phase des Übergangs, wo man sagt, das braucht eben länger als vielleicht 4-5 Monate?
Ein Crowdfunding entlastet nicht davon, eigene Ideen zu haben und sie auch mit Vehemenz durchzuprügeln, durch so ein Findungsprozess. Und ich finde, eine grundlegende Sache, also man müsste eine Handvoll, würde ich sagen, müsste man einfach festlegen und da müsste man stoisch dazu stehen. Und eine Sache ist eben, wenn man Journalismus neu machen will, reicht es nicht, 2 Texte pro Tag zu haben. Und wenn man das Problem sieht, dass man eigentlich 4 machen wollte und man kommt aus welchen Gründen auch immer nicht auf diese Zahl, also schraubt man das dann runter auf 2, das ist einfach enttäuschend. So, das war die erste Säule.
Genau, die zweite war, dass jetzt bekannt wurde, aber immerhin, es wurde ja bekannt, dass ein Mitarbeiter parallel noch einen anderen Job hat, nämlich Lautsprecher der Regierung zu sein. Hier ging es also in Ihrem Vorwurf nur darum, dass es zu spät gemacht wurde oder dass die Bedeutung dieses Falls heruntergespielt wurde?
Also wenn man Unabhängigkeit als einen Grundpfeiler vorstellt, also wenn man von sowas weiß, da muss man das von Anfang an thematisieren. Es kommen da so viele Probleme zusammen. Ich würde zum Beispiel sagen, wenn man so eine junge Zeitung gründet oder so eine neue Zeitung, eine kleine Zeitung auch, dann braucht man irgendwie feste Autoren. Das Problem ist ja auch, jetzt haben wir ein neues Medium gegründet, aber wir stellen dich leider auch nicht ein. Wenn das dann dazu führt, dass man natürlich nur Autoren hat oder Mitarbeiter, die auch andere Sachen machen, muss man trotzdem erkennen, dass die Bundesregierung einfach ein besonderer Arbeitgeber ist. Gerade wenn man eben auch bei den Krautreportern intern jemanden hat, der, obwohl das jetzt kein richtiges Krautreporter-Projekt ist, aber wenn da einfach Nähe hergestellt wird, weil jemand regelmäßig die Bundespressekonferenz besucht, also Steffen Seibert gegenüber sitzt, während er quasi einen ganz anderen Zugang zu den Krautreportern hat, um sich dann mal zu informieren, was ist denn los mit dem Thilo Jung, warum nervt er uns so in der Bundespressekonferenz. Und der Daniel Wiesewitsch, den das betrifft, der eben auch die Kamera hält, wenn die Woche der Kanzlerin aufgezeichnet wird fürs Kanzleramt, hat sich ja dann versucht, selbst rauszureden, indem er dem Leser gegenüber behauptet, er habe immer unabhängig arbeiten können. Und das Argument, das zählt halt überhaupt nicht, weil selbst wenn das das Problem wäre, dass er in seiner konkreten Arbeit in der Unabhängigkeit eingeschränkt wäre, kann er nicht einfach mit so einer lapidaren Gegenbehauptung kommen. Also es war zu spät, es war die falsche Herangehensweise, man hätte das von Anfang an intern wissen müssen, dass das ein Problem ist, man hätte das den Autoren sagen sollen, man hätte die Diskussion intern führen sollen, man hätte viel eher Konsequenzen rausziehen sollen. Dass es dann später, jetzt wo es rausgekommen ist, nicht mal zu einer Chefsache gemacht wurde. Also es sind quasi alle denkbaren Fehler, die ich mir da jetzt so vorstellen kann, sind da einfach gemacht worden.
Und der Fall Thilo Jung, die geposteten Instagram-Fotos am Internationalen Frauentag, die viele erregten, weil sie frauenfeindlich erschienen, also lenkten von der eigentlichen Thematik ab.
Das würde ich den Krautreportern nicht unterstellen, aber die Wahrnehmung, die öffentliche Wahrnehmung funktioniert so, dass man schon damit arbeiten kann, also ich unterstelle das den Krautreportern nicht, aber man kann damit arbeiten, zu sagen, wir kennen ein Thema, auf das alle emotional anspringen und das sind diese feministischen Fragen der Gleichstellung, Gleichheit, Ungleichheit auf dieser Geschlechterfrage. Dieses Thema lässt sich ausbeuten, um von anderen Sachen abzulenken. Also nochmal, ohne das den Krautreportern zu unterstellen, aber man hat ja auch gesehen, wie viel Reaktion auf den einen und wie wenig Reaktion auf den eigentlichen Problemfall kam.
Das war Stefan Schulz, er ist Journalist und war früher auch mal in der Anfangsphase Krautreporter. Seinen Artikel habe ich gerade gepostet. Und zwar unter twitter.com. Der Second Screen zum Medienmagazin. Bis zum 30. Juni, so zumindest das Bundesverfassungsgericht, muss die Politik die Weichen gestellt haben für einen neuen Fernsehrat. Sie erinnern sich, letztes Jahr gab es ja eine Normenkontrollgradsentscheidung, Normenkontrollklageentscheidung. Die politische Zusammensetzung des Fernsehrats des ZDFs wurde bemängelt. Ein Drittel dürfen nur noch Politiker in staats- oder staatsnaher Verantwortung sein und man muss also eine neue Struktur erfinden. Im Zuge dieser ganzen Umstrukturierungs- und Reformmaßnahmen beim ZDF-Fernsehen und Verwaltungsrat gab es inzwischen auch eine weitere Neuerung. Die Sitzung findet jetzt ab sofort immer öffentlich statt. Gestern am 13. März war die erste öffentliche Sitzung. Für mich völlig unverständlich, dass das so lange gedauert hat. Das ZDF gibt es seit dem 1. April 1963. Und solange ich denken kann und zumindest in der ARD Rundfunkratssitzung registriere, waren die immer öffentlich. Aber gut, es war gestern die erste und Werner Lange war auf dem Lerchenberg in Mainz und fragte Erhard Thomas, ein Fernsehratsmitglied aus Brandenburg, ob er irgendeine Veränderung gespürt habe.
Das Erstaunliche war eigentlich gar nichts. Es war die gleiche Länge, das gleiche Prozedurritual, wie es in diesen Fernsehratssitzungen seit vielen Jahren eigentlich der Fall ist. Und ich habe keine Veränderung, war ein Tick disziplinierter vielleicht beim ersten Mal. Das ist das Einzige, was ich als Unterschied feststellen kann.
Wie lange sind Sie jetzt im Fernsehrat?
Ich bin hier, glaube ich, ein Fossil, fast 20 Jahre für Brandenburg.
Und von Anfang bis zum jetzigen Zeitpunkt waren die Fernsehratssitzungen eigentlich von der Stimmung her immer gleich, also kein Unterschied zu dem, was...
Doch, also in Anfangszeiten war es auch konfrontativer, auch zum Teil politisch konfrontativer. Das hat sich über die Jahre eigentlich verloren. Also früher haben zum Beispiel die Generalsekretäre sehr, sehr viel größere Rolle gespielt, bei auch Beschwerden über Sendungen oder Nichtberücksichtigung von... Also die parteipolitische Brille hat früher eine Rolle gespielt, was heute kaum noch der Fall ist. Also in Sitzungen selber schon gar nicht, natürlich ein bisschen in den Freundeskreisen. Aber das hat, das finde ich eigentlich sehr positiv an der Entwicklung, sehr nachgelassen, dass man eher jetzt in der Sache oder programmbezogener diskutiert und weniger unter parteipolitischen Gesichtspunkten oder durch diese Brille gesehen.
Also das Publikum hat sozusagen früher etwas verpasst, heute weniger?
Ja, das stimmt. Könnte man so sehen.
Herr Thomas aus Brandenburg. Ja, ich sagte ja, nicht nur eine öffentliche Sitzung ist neu, sondern auch im Hintergrund versucht die Politik, eine neue Struktur ins ZDF zu bringen. Fernsehrat und Verwaltungsrat müssen sich in der Zusammensetzung ändern. Ruprecht Polenz, der jetzige Fernsehratschef, hat gestern auf der Pressekonferenz auf dem Lerchenberg starke Kritik geübt an dem Verfahren. Das sei sehr intransparent. Ich fragte ihn per Telefon vor der Sendung, wie er das genau gemeint habe.
Es ist ein Prozess, der zwischen den 16 Ländern verhandelt wird und der, ich sag mal, an Transparenz in etwa das erreicht, was man der Europäischen Union bei den TTIP-Verhandlungen vorwirft. Mit anderen Worten, die Öffentlichkeit weiß eigentlich gar nicht, was da verhandelt wird. Das wäre auch mein erster Kritikpunkt, denn immerhin geht es darum, welche gesellschaftlichen Gruppen künftig die gesellschaftliche Vielfalt, die es in Deutschland gibt, im Fernsehrat widerspiegeln sollen, wie die da reinkommen. Also schon wichtige Fragen, die auch die Öffentlichkeit interessieren würden, die aber bisher dann zwischen den Staatskanzleien im vertraulichen Zirkel verhandelt werden. Das, was man bisher weiß, und es gibt einen Entwurf des Staatsvertrages, sieht so aus, dass der künftige Fernsehrat auf 60 Mitglieder verkleinert werden soll. Und dass davon aber 32 direkt oder indirekt von den Bundesländern bestimmt werden. Zum einen sagen die Länder, jeder von uns muss im Fernsehrat vertreten sein, also jedes Bundesland. Und dann werden gesellschaftliche Gruppen auf Länder aufgeteilt, die dann jeweils für eine bestimmte Gruppe die Person dann in den Fernsehrat entsenden. Ich finde das Verfahren problematisch und ich finde auch, dass die Staatsseite, die nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja ein Drittel betragen darf, nicht mehr, aber ein Drittel ist nach dem Urteil des Gerichtes okay, dass die nun allein den Föderalismus widerspiegelt, aber nicht das Spannungsverhältnis, was es ja auch gibt zwischen Exekutive und Legislative beispielsweise. Und ich habe auch kritisiert, dass politische Parteien auf dieser Staatsbank bei diesem einen Drittel überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden sollen. Das finde ich auch nicht im Sinne des Urteils, denn das Urteil macht selbst längere Ausführungen zur Repräsentation politischer Parteien im Fernsehrat.
Ist es für Sie nachvollziehbar, warum ausgerechnet 60, warum nicht 55, warum nicht 63?
Nein, es ist nicht nachvollziehbar. Es gibt auch keinerlei Grund für die Zahl 60. Es könnten, wie gesagt, genauso 58 oder 72 sein. Der jetzige Fernsehrat hat 77 Mitglieder. Also die Größe ist willkürlich, glaube ich, gesetzt und vor allen Dingen führt auch diese deutliche Verkleinerung des Fernsehrats natürlich zu einem Verlust an Vielfaltsmöglichkeiten, denn bei weniger Sitzen haben natürlich auch weniger gesellschaftliche Gruppen die Möglichkeit, mit einem Vertreter oder einer Vertreterin im Fernsehrat zu sein.
Das Bundesverfassungsgericht hat sich vorbehalten, notfalls einzuschreiten, falls das Urteil nicht sinngemäß umgesetzt wird. Sie sind auch Jurist. Rechnen Sie mit einem Einschreiten der Karlsruher Richter?
Na, das glaube ich eher nicht. Das wäre, wenn ich das richtig sehe, so auch ziemlich das erste Mal überhaupt. Meistens ist es so, dass das Gericht ja eine Frist setzt. Die ist gesetzt worden. Und dass dann der Gesetzgeber sich ja auch bemüht, das Urteil sinngemäß umzusetzen. Deshalb bin ich ja auch so verwundert, dass hier die Länder in den bisherigen Verhandlungen über wichtige Passagen des Urteils doch einfach hinweggehen.
Muss man aber auch vielleicht konstatieren, dass es die Länder nicht ganz leicht haben insgesamt, denn da muss ja Einstimmigkeit erzielt werden. 16 Länderparlamente müssen da zustimmen, also einstimmig zustimmen. Für die Grundgesetzänderung braucht man nur 2/3 der Stimmen. Also das ist ja. Also
das ist die Sache, die auch sehr wichtig ist, was Sie erwähnen. Bei einem Staatsvertrag schließen alle Bundesländer einen Vertrag und der kommt natürlich unter den 16 nur zustande, wenn auch alle 16 zustimmen. Also die Länder müssen einstimmig zu dem Ergebnis Ja sagen. Das führt nun auch dazu, dass die Länderparlamente, die formell diesen Staatsvertrag beschließen müssen, immer als Argument bekommen, wenn du jetzt an dem Paragraphen oder dem Paragraphen was ändern willst, dann muss das ganze Verfahren nochmal von vorne anfangen. Deshalb ist der Prozess der Ratifizierung des Staatsvertrags durch die Landtage eigentlich keine wirkliche parlamentarische Beratung mit Änderungsmöglichkeiten wie bei einem Gesetz, sondern mehr oder weniger ein Ja sagen zu einem Verhandlungsergebnis. Und wie Sie richtig sagen, Einstimmigkeit heißt eben auch, dass eine Änderung des Staatsvertrages auch nur einstimmig erfolgen kann. Mit anderen Worten, so wie der Fernsehrat jetzt in dem neuen Staatsvertrag zusammengesetzt wird, so bleibt er dann wahrscheinlich die nächsten Jahrzehnte. Und auch aus diesem Grund wäre es wichtig gewesen, eine breitere öffentliche Diskussion darüber zuzulassen und vielleicht auch bewusst anzustoßen. Das haben die Länder bisher leider versäumt.
Nun hat das Bundesverfassungsgericht ziemlich Eile befohlen, wenn ich das mal so sagen darf, so salopp. Also bis zum 30. Juni muss das unter Dach und Fach sein. Meinen Sie, dass die Frist einzuhalten ist?
Die Frist ist sicher einzuhalten. Es ist jetzt natürlich schwierig, wenn man die Kritik aufnehmen würde, die ich jetzt geäußert habe, müsste man in der Tat noch einmal bestimmte Festlegungen korrigieren, die jetzt durch die Staatskanzleien getroffen worden sind. Und mit dem Argument, dann schafft man das mit der Frist nicht mehr, besteht schon das Risiko, das sehe ich ganz nüchtern, dass das Paket nicht mehr aufgemacht wird. Ich will nur sagen, wer TTIP als intransparent kritisiert, der muss die Verhandlungen um den Rundfunkänderungsstaatsvertrag ebenfalls sehr scharf kritisieren wegen mangelnder Transparenz.
Meint Ruprecht Polenz, er ist der Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates. Vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich mit Vera Linz. Ich weiß nicht, ob Sie uns über UKW hören oder DAB+. Ich sage Ihnen mal schon, analog ist das neue Bio. Radio 1 über UKW, also ganz analog und natürlich auch digital über Satellit und im Kabel und über DAB+. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, wie viel Digitales der Mensch so verträgt? Also da ist ja auch die geheimdienstliche Überwachung, die permanente Erreichbarkeit, überhaupt diese ganze Informationsüberflutung. Die Nebenwirkungen der Digitalisierung sind nicht nur heute mal jetzt in dieser Sendung ein Thema, sondern das gärt ja schon seit langem. Sie erinnern sich, soll man sich von den Smartphones ständig, von den aufpoppenden E-Mails beeinflussen lassen? Da kann nur eines helfen, Verzicht. Und das heißt, wenn man es übersetzt in einen Buchtitel, analog ist das neue Bio. Diesen Trend hat der Autor André Wilkens ausgerufen und zwar in seinem gleichnamigen Buch, das in dieser Woche passend zur Leipziger Buchmesse im Berliner Metrolit Verlag erschienen ist. Meine Kollegin Vera Linz hat wie so oft auch die Bücher schon ganz schnell gelesen. Da muss man sagen, also kaum erschienen und schon gelesen. Analog ist das neue Bio. Da könnte man sagen, analog ist das neue Black. Also analog ist wieder modern oder was soll das heißen?
Na, wie könnte man es interpretieren? Analog ist das neue Bio.
Retro, also dass man wieder zurückkehrt zu den, also das Leben ist ein Pendel, würde ich sagen.
Ja, oder wer gesünder leben will, der lebt besser analog statt digital, wenn man es sich leisten kann. Könnte man auch so interpretieren.
Das ist ja jetzt eine sehr kühne These, würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Ja, aber wenn man jetzt mal das im Bild bleibt.
Ja, aber wie kommt der Autor auf diese Analogie?
Na, der Autor, das ist André Wilkens und der ist Politikwissenschaftler, Jahrgang 1963, sage ich darum, weil er noch vor dem Internet groß geworden ist. Er wohnt in Berlin-Mitte, in der Nähe vom Hauptbahnhof und ganz in der Nähe seiner Wohnung, also in dieser hippen Gegend, da hatte er ein Schlüsselerlebnis.
Ich stand in meiner Straße, wo ich wohne, irgendwann vor so einem Laden und da waren auf einmal Videos drin, VHS und DVDs. Und da kam mir diese Idee in den Kopf, analog ist das neue Bio, weil der Laden einfach nicht zumacht. Ich dachte, nach 2 Wochen ist der zu und da kommt der nächste Hipsterladen rein und der macht da einfach nicht zu. Und dann dachte ich, vielleicht ist da ein Trend drin und der Trend geht in Richtung analog.
Ja, und dieser Gedanke, wenn ich das noch kurz sagen darf, Jörg, dieser Gedanke, wie das manchmal so ist, der kam wie ein Blitz über ihn und der hat ihn so fasziniert, dass er ihm ein ganzes Buch gewidmet hat.
Ja, aber er stimmt doch nicht, weil DVDs sind doch nicht analog. Also er hat die VHS-Kassetten gesehen, das verstehe ich dann, aber die DVDs sind ja nun wirklich digital.
Nee, es bezieht sich auf die Tatsache, dass da ganz analog ein Laden existiert, der da sozusagen in Fleisch und Blut ist da jemand, der das alles kuratiert, aussucht, ein Kenner sozusagen und dann geht da rein. Also man holt die Sachen nicht aus dem Internet, sondern man geht richtig rein. sein, so als Mensch.
Haptisch
so.
Eben. Genau. Stellt sich aber trotzdem die Frage, was digitale Technologien mit Massentierhaltung oder Surfen im Netz mit schlechter Ernährung zu tun haben, also Stichwort Bio?
Ja, also die Parallele besteht darin, dass alles unerwünschte Nebenwirkungen hat. Und in den 70er Jahren entstanden deshalb immer mehr Naturkostläden als Vorläufer der Bio-Bewegung, die gesündere Kost für Besserverdienende bietet und die sich ja inzwischen auch als profitabler Wirtschaftszweig etabliert hat. Und genau so, meint André Wilkens, sollte das eben jetzt auch laufen.
Früher war sozusagen Bio Mainstream, dann wurde Landwirtschaft industrialisiert und dann gab es einen Trend zurück zu Bio in Richtung nachhaltiger Landwirtschaft. Und so sehe ich es ähnlich bei der Digitalisierung.
So, und jetzt muss man aber ein bisschen vorsichtig sein, denn der Titel Analog ist das neue Bio ist absolut irreführend, denn Wilkens belegt also nicht mit vielen, vielen Fakten den Slogan, den er sich da ausgedacht hat, sondern im Buch geht es darum, wie wichtig es wäre, dass dieser Trend tatsächlich entstünde. Also die Digitalisierung der Gesellschaft rufe nach einer Alternative, so seine These.
Es hat irgendwie bei mir jedenfalls so einen Grad erreicht und das hatte irgendwie auch mit Snowden zu tun, dass ich mich fragte, kann das denn einfach alles so weitergehen? Sozusagen unendlicher Wachstum von Digitalisierung und was bleibt dann eigentlich noch übrig, wenn wir alles nur noch an Bildschirmen machen und uns kaum noch bewegen müssen? Und insofern denke ich, Digitalisierung ist der Haupttrend, aber es geht nicht, dass alles digital wird.
Ja, und er sagt es sogar noch ein bisschen zugespitzter, digital sei eine harte Droge und das Buch der dazugehörige Beipackzettel.
Was bietet dieser Beipackzettel?
Ja, also was er daran anführt, das ist durchaus unterhaltsam, das liest sich gut weg. Es ist aber auch nichts sonderlich Neues, muss man leider sagen. Es ist so eine Art Grundkurs über die Licht- und Schattenseiten der Digitalisierung. Also er beschreibt einmal das Bestreben der Internetindustrie mit Smartphones, mit Gadgets, mit sozialen Netzwerken, die Welt zu verbessern, warnt dann aber in einem nächsten Kapitel vor den erheblichen Risiken, die damit für die Gesellschaft verbunden sind. Also vom NSA-Skandal bis hin zur drohenden Verblödung, sage ich jetzt mal, durch übermäßige Computer, Nutzung dekliniert er alle hinlänglich diskutierten Gefahren durch. Also alles nichts Falsches, alles wichtig, aber eben auch nicht neu. Und am meisten aber fürchtet André Wilkens, dass durch das Internet Dinge verloren gehen, die, Zitat, uns als Mensch ausmachen. Also physische Orte, an denen man sich treffen kann, Briefe, die mit der Hand geschrieben werden, ein gutes Essen unter Freunden, Spaziergang, der Buchladen um die Ecke, aber auch der Schutz der eigenen Daten. Und all das steht aus seiner Sicht für analog. Und das sei nur zu retten, indem man es in einer neuen Nische etabliere, also so wie in den 70er Jahren die Bio-Bewegung alte Produktionsweisen wiederentdeckt habe. Detaillierter erklärt Wilkens die Idee nicht. Es gibt also kein Konzept, das er da präsentiert, aber er hat jede Menge Tipps parat, wie man sich der Allgegenwärtigkeit des Digitalen entziehen kann. Also mal das Smartphone ausschalten, mit Bargeld bezahlen, Fotos in ein Album kleben und dergleichen mehr.
Wenn man es vernünftig benutzt, ist ja digital auch eine Möglichkeit, viel mehr Sachen analog zu machen. Also ich verabrede mich mit Freunden über Facebook oder über einen Computer bei E-Mail und dann treffen wir uns analog. Ich kaufe auch Bücher online und lese sie dann analog. Also es ist nicht, dass sich das ausschließt, aber ich will nicht, dass die analoge Welt verschwindet.
Das ist durchaus nachvollziehbar, finde ich, dass es alles sind. Aber ob das reicht, um einen Gegentrend à la Bio auszurufen? Ich habe ja gehört, du hast auch so ein bisschen einen Zweifel, Jörg.
Also ich gucke nur in die Vergangenheit. Es gibt zwar irgendwann mal so das Pendel, dass eine bestimmte Entwicklung wie die Schallplatte retromäßig in den Läden ist, weil sie einen höheren Dynamikumfang hat, weil eben analoge Frequenzen einfach eben nicht so sind wie digitale. Da sind ja mehr so die Sägezähne und hier ist eine saubere Sinuskurve. Aber trotzdem sehen wir doch, dass der Trend zu Dateien geht und das lässt sich nicht mehr aufhalten, denke ich. Aber dich ja wohl offenbar auch nicht.
Nee, mich überzeugt die These nicht. Also ich krieg's nicht zusammen. Ich finde, es klingt super griffig. Es ist ein schöner Claim, aber ich krieg's irgendwie nicht für mich inhaltlich logisch zusammengebastelt. Und das Problem ist auch bei dem Buch, Wilkens macht da eine vermeintliche Dualität auf, die zwar den Zeitgeist trifft, die aber gar nicht existiert. Also ich bringe mal ein Beispiel. Er schreibt, digital macht abhängig, analog macht unabhängig. Oder bei analog geht es um Selbstbestimmung, die es im Digitalen nicht geben kann. Und für beides lassen sich natürlich reichlich Gegenargumente finden. Ebenso ist seine Annahme, man könne ja auch, Zitat, analog posten, searchen und twittern. Natürlich falsch, ne? Kann man eben nicht. Und was man merkt, was er versäumt, ist, die unterschiedlichen Qualitäten von analog und digital wirklich ganz genau zu beschreiben. Und ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es daran liegt, dass er sie gar nicht so richtig verstanden hat. Eigentlich geht es ihm um Gesellschaftskritik, also um die Formulierung eines Unbehagens. Ich finde weniger um analog oder digital.
Also ich stelle mir auch nicht die Systemfrage, aber die Effizienzfrage. Geht es denn in unserem Leben als Mensch nur um Effizienz? Sind wir dann gebaut, um immer effizienter zu werden, um jede Mikrosekunde unseres Lebens so effizient wie möglich zu gestalten? Und das ist eigentlich das Versprechen von digital. Und da glaube ich, ich jedenfalls bin nicht dazu gebaut.
Und das, glaube ich, ist eher die Frage, wie implementieren wir Technik in unsere Gesellschaft? Und bei dieser Gesellschaftskritik, da hätte er aus meiner Sicht tiefer bohren sollen, anstatt sich einer, sagen wir es mal positiv, unausgegorenen These festzubeißen.
André Wilkens, Analog ist das neue Bio, Metrolit Verlag, ist richtig ausgesprochen, ja, Metrolit Verlag, Berlin, März 2015, 220 Seiten, 18 Euro. Und ich kann dazu nur sagen, ich habe seit kurzem eine Eieruhr, die ist ohne Strom, analog, aber nicht, weil ich irgendeinem Trend folge, weil Bio schön ist, sondern weil da braucht man kein Ladekabel. Und damit kommen wir zum letzten Thema des Medienmagazins vom 14. März. Der Journalist Richard Gutjahr gehört seit 2013 zur Initiative Lobby Plug, die softwarebasiert Dokumente untersucht, um dem Verdacht nachzugehen, dass Gesetze nicht durch freie, dem Wähler und dem eigenen Gewissen verpflichtete Abgeordnete entstehen, sondern von Lobbyisten massiv beeinflusst werden. So stark, dass die Gesetze wie Copy- und Paste-Papiere aussehen, mit wörtlichen Textabschnitten entnommen aus diversen Lobbypapieren eben. In dieser Woche wurden neue Rechercheergebnisse in Vorbereitung steht ja die neue EU-Datenschutzverordnung veröffentlicht. Ich fragte Richard Gutjahr per Skype, und weil er eben 6 Stunden zurzeit zurück ist, vor der Sendung, was er genau mit welcher Methode bei Lobbyplug untersuchen ließ.
Naja, wir hatten mehrere Stufen unserer Recherche. Es ging los vor über 2 Jahren, als die EU-Kommission ihren Vorschlag für dieses gewaltige Gesetzespaket auf den Tisch gelegt hat. Das ist eines der größten Gesetzesreformen überhaupt seit Bestehen der Europäischen Union. Und seitdem also quasi dieser Vorschlag mal auf dem Tisch lag, haben unzählige Lobbyverbände natürlich versucht, das Ding zu beeinflussen in die jeweilige Richtungen. Mit Lobbyverbänden meine ich übrigens nicht nur die Industrie und diejenigen, also die Datensammler, sondern auch die Datenschützer. Also da herrscht wirklich hinter den Kulissen in Brüssel ein regelrechter Kampf um jeden einzelnen Passus, sogar jedes einzelne Wort, nämlich beispielsweise, ob es ein Opt-in-Verfahren geben soll oder ein Opt-out-Verfahren. Das heißt, nur 3 kleine Buchstaben, die ein Gesetz komplett ins Gegenteil verkehren können. Und deswegen muss man da sehr genau aufpassen, was da drinnen steht. Wir reden hier über ein Gesetzeswerk, was mehrere 100 Seiten dick ist. Und da kann man natürlich eine Menge in die eine oder andere Richtung beeinflussen. Was diesen dritten Teil unserer Recherche jetzt angeht, nachdem also die Kommission sozusagen ihren Vorschlag gemacht hat und das Parlament seinen Vorschlag hingelegt hat und schon abgestimmt hat. Jetzt gehen wir in die entscheidende Phase, nämlich jetzt muss der EU-Rat, das heißt also die einzelnen Länder und aus jedem Land die Ministerien, die dafür zuständig sind, also Justizministerium und auch Innenministerium wären das. Und die können natürlich hinter verschlossenen Türen jetzt in Brüssel tatsächlich alles das reinbringen, was man hier in Deutschland dem Wähler nicht sagen möchte. Weil das ist der große Vorteil. Man kann dann nämlich sagen, die in Brüssel waren es und nicht wir.
Was haben Sie denn jetzt gescreent und letzten Endes herausgefunden?
Im Großen und Ganzen ging es tatsächlich darum, mal so einen Realitätscheck zu machen. Das heißt, was hört man abends in der Tagesschau? Was erzählen einem die Politiker, wenn man ihnen ein Mikrofon hinhält? Und was machen die wirklich? Also dann, wenn die Kameras weg sind und wenn keiner hinschaut. Und es ist tatsächlich frappierend gewesen. Ich bin kein Jurist. Also meine Kinnlade fiel immer tiefer in Richtung Boden, als ich gelesen habe, was Deutschland wirklich treibt in Brüssel. Das ist so diametral das Gegenteil von dem, was hier immer gerne medienwirksam betont wird, dass Deutschland also den Datenschutz sehr ernst nimmt und dass die Standards hier in Deutschland sehr hoch sind und dass man auch nicht darunter ginge in Brüssel. Das ist ein doppeltes Spiel, was Deutschland hier treibt.
Können Sie da ein Beispiel nennen, wo man das augenfällig oder ohrenfällig bemerkt?
Es gibt es Dutzende Beispiele. Ich fange mal einfach an mit der Zweckbindung. Das heißt, Zweckbindung bedeutet, dass Daten, wenn sie erhoben werden, im Netz, aber auch im realen Leben, wirklich nur dem jeweiligen Zweck zuzuordnen sind, nämlich beispielsweise Kaufgeschäft, ja, wenn man die Adresse abgibt, das, klar, irgendwie muss das Paket zu einem kommen. So, wenn man die Zweckbindung jetzt aber aufhebt, dann kann diese Adresse weiterverkauft werden. In Deutschland ein sehr lukratives Geschäft übrigens, die Datenbroker und Datensammler. Das sind dann so Rieseninstitutionen, die dafür zuständig sind, dass unsere Briefkästen überquillen mit irgendwelchen Katalogen und Dingen, die man nie bestellt hat. Und das ist eine massive Lobby, auch in Deutschland. Und die bearbeiten jetzt die Politiker in Berlin und in Brüssel und wollen natürlich nicht, dass da eine Zweckbindung reinkommt, sprich, dass die Daten nur noch für das verwendet werden können, wofür sie ursprünglich mal erhoben worden sind. Und das ist ein Milliardengeschäft. Und
wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, gibt es also tatsächlich eine Schere zwischen dem, was die Bundesregierung sagt, also jetzt, wie sie den Datenschutz gern geregelt wissen will, und dem, was tatsächlich hinter den Türen dann passiert.
So ist es. Also das, was zum Beispiel auch im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD steht, ist nicht das, was nachher in dem Gesetz drinnen steht. Im Koalitionsvertrag ist ganz klar geregelt worden, dass man sich für die Grundsätze der Zweckbindung, der Datensparsamkeit, der Datensicherheit und dem Einwilligungsvorbehalt also dafür einsetzt. Und da steht tatsächlich wortwörtlich drin, das muss in der Verordnung gewahrt bleiben. Aus dem Koalitionsvertrag der GroKo, Seite 104, wer das nachlesen möchte. In den Gesetzen und in den Cables, also in den Drahtberichten, so heißt das übrigens im Amtsdeutsch, also aus diesen Geheimunterlagen, die wir bekommen haben, geht genau das Gegenteil hervor.
Haben Sie schon Reaktionen aus Berlin?
Wir haben mitbekommen, dass es tatsächlich schon einzelne Diskussionen innerhalb der Parteien gibt. Es gibt vereinzelt auch Stimmen von Politikern, die sich zu Wort melden und sagen, sie werden darauf achten, dass das in Brüssel nicht so kommt, wie wir das hier an die Wand malen. Allerdings wissen wir auch, dass gerade so ein Monster wie die Datenschutzverordnung sehr, sehr, sehr sperrig ist. Da kann man keine roten Bänder zerschneiden oder Babys küssen und kamerawirksam in die Kamera strahlen. Und weil da niemand hinguckt, ist die Gefahr sehr groß, dass das nachher anders kommt, als uns versprochen wurde.
Ich treffe Sie gerade, und das erklärt vielleicht auch die etwas spröde Skype-Verbindung, in Austin, Texas an. Dort findet wieder die South by Southwest statt. Das ist so eine Art Technologie-Netzkonferenz mit Musik und Film so drumherum. Gibt es dort artverwandte Themen, die diskutiert werden?
Ja, erstaunlicherweise. Ich meine, das sind hier alles Tech-Fans. Das sind also sozusagen so die Groupies, Hippies und natürlich die Industrie selber, die hier ausstellt. Aber interessanterweise, trotzdem ist auch Datenschutz ein Riesenthema hier. The Future of Privacy. Was machen die Wearables mit uns? Also beispielsweise so die ganzen Smartwatches, die man dann demnächst nicht mehr mit sich herumträgt, sondern die man direkt am Körper trägt. Das heißt, die permanent Daten über einen sammeln. Und auch so Fragen wie zum Beispiel, was das Internet der Dinge tatsächlich für Privacy bedeutet. Gibt es überhaupt noch Privacy, wenn erstmal der Toaster mit dem Kühlschrank und dem Supermarkt quasi ständig hinter unserem Rücken kommuniziert? Also das sind so Themen, die sind hier in der Tat also auch auf dem Tableau. Man muss aber dazu sagen, es ist hier eine sehr positive, eine sehr, wie soll man sagen, weniger pessimistische Stimmung Technik gegenüber. Und das ist natürlich auch etwas, so ein Stück weit, was man sich von den Amerikanern abschauen sollte. Wenn wir von Lobbyplug sagen irgendwie, dass wir diese Datenschutzverordnung kritisch beobachten, dann heißt das nicht, dass wir keine Fans von Daten sind. Was uns treibt und motiviert, ist allein die Frage, dass man versucht, die Diskussion zu unterdrücken. Und es gibt sehr gute Gründe, Daten zu sammeln. Nur möchte man doch zumindest darüber informiert werden, was da hinter unserem Rücken geschieht. Und diese wichtige Diskussion, die findet in Deutschland und in Europa so nicht statt.
Meint Richard Gutjahr, Journalist und Mitinitiator von Lobbyplug. Und wir haben gerade gehört, wie es doch offenbar eine Schere gibt zwischen öffentlicher Wahrnehmung und dem tatsächlichen Aushandeln der EU-Datenschutzverordnung hinter verschlossenen Türen. Ich bedanke mich.
Danke auch.
Radio 1.
Und im Podcast-Bonustrack hören Sie die gesamte ZDF-Pressekonferenz nach der ZDF-Fernsehratssitzung am 13. März 2015.
Am Rednerpult standen Thomas Bellut, der ZDF-Intendant, und der schon in der Sendung gehörte ZDF-Fernsehratsvorsitzende Ruprecht Polenz.
Herr Polenz, bitte sehr.
Eigentlich könnte ich mir die Pressekonferenz heute sparen, denn jeder hätte die Möglichkeit gehabt, und einige von Ihnen haben sie, glaube ich, auch genutzt, den ganzen Vormittag mit uns zu verbringen. Aber die zusammenfassende Bewertung und Information über das, was der Fernsehrat heute gemacht hat, die bleibt natürlich auch in Zukunft. Ich will damit sagen, wir hatten heute die erste öffentliche Sitzung des Fernsehrates, etwa 20 interessierte Bürgerinnen und Bürger haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich das im gleichen Raum wie der Fernsehrat auch anzuhören. Wir haben uns darüber gefreut, über dieses Interesse. Es ist ein ganzes Stück höher und mit Prozentzahlen könnte man jetzt schön spielen, wie das bisherige Interesse an dem Teil öffentlicher Fernsehratsdebatten, die sich jedes Jahr dann ergeben, wenn wir den Haushalt beraten. Da kommen dann immer so bisher 2, 3, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und wir werden im Anschluss an diese Pressekonferenz Interessierten auch noch die Gelegenheit geben, über einen Chat nochmal Nachfragen zu stellen. Ich bin gespannt, ob und wer sich da meldet. Also wir sammeln Erfahrungen. Überhaupt hatte die heutige Sitzung noch einmal viel mit Transparenz zu tun. Wir hatten eine Arbeitsgruppe Transparenz eingesetzt, die für den Fernsehrat überlegt hat, was können wir an unserer Arbeit noch nachvollziehbarer für interessiertes Publikum machen. Und wenn man an solche Dinge rangeht, denkt man heute natürlich in allererster Linie ans Internet. Und dort steht inzwischen ganz viel über die Arbeit des Fernsehrates, die Beschlüsse, die Tagesordnung. Das können Sie alles im Internet finden. Die Satzung ist entsprechend jetzt geändert, dass das, was wir heute gemacht haben, nämlich öffentliche Sitzungen des Fernsehrates, das ist jetzt die Regel. Nur im Ausnahmefall, bei besonderer Begründung, kann der Fernsehrat im Plenum noch nicht öffentlich tagen. Die Möglichkeit soll weiter bestehen. Die Ausschüsse tagen allerdings weiter nicht öffentlich, weil sie auch der Erörterung von Dingen dienen und auch der Willensbildung, die einfach vertraulich unter den Gremienmitgliedern besser organisiert werden kann. Das sieht auch der Staatsvertrag, zu dem ich gleich noch etwas sage, ja auch so vor. Wir haben auch für den Verwaltungsrat in den Satzungen des ZDF neue Transparenzgrundsätze beschlossen, wobei beim Verwaltungsrat ja die Besonderheit besteht, da geht es um Personalfragen, geht es um Haushaltsfragen, die sind naturgemäß vertraulich zu behandeln. Deshalb wird auch der Verwaltungsrat in Zukunft nicht öffentlich tagen. Die Ausschüsse des Verwaltungsrates tagen auch nicht öffentlich. Aber die Art und Weise, wie über die Ergebnisse informiert wird und ebenso wie beim Fernsehrat beispielsweise auch über die Frage, wer hat denn teilgenommen, also die Anwesenheitslisten, das alles wird man auch vom Verwaltungsrat in Zukunft im Internet sich anschauen können. Entschuldigung. Das war also der eine Schwerpunkt heute, die Anpassung auch teilweise im Vorgriff auf Regelungen des Staatsvertrages. Ich habe den Fernsehrat darüber informiert, dass nach Abstimmung mit dem erweiterten Präsidium wir auch als Fernsehrat eine Stellungnahme zu dem Staatsvertrag abgegeben haben, der jetzt als neuer ZDF-Staatsvertrag zwischen den Ländern besprochen wird und verabschiedet werden soll. Lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. Im Vergleich zu dem, was wir hier erleben, sind die Verhandlungen über TTIP auf der Ebene der Europäischen Union ein Muster an Transparenz und öffentlicher Beteiligung. Das, was als Staatsvertrag für das ZDF verhandelt wird, ist im Wesentlichen ein Prozess zwischen Beamten der Länder, die das für ihre Ministerpräsidenten vorbereiten. Und der so entstandene Staatsvertrag kommt dann in 16 Landesparlamente, wo die Abgeordneten im Landtag vor der Frage stehen, sage ich ja oder sage ich nein, weil ich natürlich eine Änderung an dem Text nur um den Preis vornehmen kann, dass das ganze Verfahren in allen 16 Landtagen wieder neu beginnen muss. Und das überlegt man sich dann schon und mit dem Argument, da muss man kein Prophet sein, wird auch jeder Versuch, in einem Landesparlament dann nochmal eine Änderung vorzunehmen, sicherlich abgewehrt werden. Wir haben in drei Punkten Bedenken gegen diesen Staatsvertrag. Das erste ist das Vielfaltsgebot, was ja im Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine große Rolle spielt. Hier sind Gruppen, die jetzt noch im ZDF-Fernsehrat repräsentiert sind, wie beispielsweise der Tierschutz, nicht mehr berücksichtigt, andere Gruppen auch nicht. Und wir erleben jetzt, weil erst jetzt die Diskussion ein bisschen öffentlicher wird, dass sich die eine oder andere Gruppe auch zu Wort meldet und fragt, warum sind wir eigentlich nicht dabei? Sie werden wahrscheinlich auf diese Frage keine Antwort mehr bekommen, weil die Ministerpräsidenten, ich glaube, in 14 Tagen in dem sogenannten Kamingespräch die Sache dann auch schon endgültig aus ihrer Runde wieder verabschieden und dann in den Gesetzgebungsprozess der Landtage geben werden. Also ich finde es schon eine etwas paradoxe Situation, dass ein Verfassungsgericht, sehr begrüßt auch von der Politik, neue Vielfaltsgebote für die Aufsicht, für die Aufsichtsgremien des öffentlich-rechtlichen Fernsehens jetzt hier im Falle ZDF macht. Im Grunde hat das ja auch Auswirkungen auf die Ländergesetzgebung für die ARD-Anstalten. Und dass dann der ganze Prozess, wie der Staatsvertrag entsteht, eigentlich ziemlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet. Die Länder haben sich selber, wie man in Westfalen sagen würde, zuerst gesegnet. Von den 60 Mitgliedern, die der nächste Fernsehrat haben soll nach dem Entwurf, entsenden sie erstmal 16 direkt, also jedes Land einen. Und dann schlagen sie weitere 16 vor aus den gesellschaftlichen Gruppen, also 32 der 60 Fernsehratssitze werden in Zukunft von den Ländern bestimmt. Ich habe auch darauf aufmerksam gemacht, dass nach meinem Verständnis des Verfassungsgerichtsurteils, was ja längere Ausführungen auch zur Art und Weise der Repräsentation politischer Parteien im Fernsehrat macht, der völlige Ausschluss politischer Parteien dem Urteil des Verfassungsgerichts nicht entspricht. Denn dann hätte das Verfassungsgericht nicht dazu sagen müssen, dass beispielsweise kleinere Parteien besser berücksichtigt werden sollten als bisher. Jetzt berücksichtigt man sich nicht nur kleinere Parteien, nicht größere auch, nicht gar keine. Und das finde ich auch deshalb verfehlt. Und der Fernsehrat, für den ich diese Stellungnahme abgegeben habe, sieht das auch so. Weil das Vielfaltsgebot auf der Staatsbank, der natürlich die politischen Parteien zuzurechnen sind, nicht nur die föderale Vielfalt meint, die ist durch 16 Länder gewährleistet, sondern auch die Vielfalt zwischen Exekutive und Legislative beispielsweise. Und die ist nicht gewährleistet. Und wenn man sich dann noch vor Augen führt, dass anders als ein Interessenverband, der natürlich legitimerweise das Interesse des Tierschutzes oder des Umweltschutzes vertreten soll, politische Parteien qua Gesetz und Verfassung dem Allgemeinwohl verpflichtet sind, überzeugt es doppelt nicht, dass gerade Vertreter dieser Gruppierung jetzt sozusagen völlig außen vor bleiben sollen. Der zweite Punkt, den ich kritisiert habe, ist auch ein ziemlich grundsätzlicher, denn das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil die Stellung des einzelnen Mitglieds des Fernsehrates stark machen wollen. Also es sollen im Fernsehrat Persönlichkeiten sitzen, die sehr unabhängig agieren können, auch in gewisser Weise unabhängig von der sie entsendenden Stelle. Also die gehen da nicht mit einem imperativen Mandat rein, sondern nach dem Motto, ich muss erstmal meinen Vorstand fragen, wie ich im Fernsehrat abstimmen darf. Und deshalb sagt das das ist der ganze Tenor des Verfassungsgerichtsurteils. In dem jetzigen Staatsvertragsentwurf steht drin und gegen die Formulierung als solche ist noch nichts einzuwenden, dass Fernsehratsmitglieder aus wichtigem Grund abberufen werden können. Aber zu dem wichtigen Grund macht der Staatsvertrag keine näheren Ausführungen. Und das ist deshalb auch aus Sicht des Fernsehrates problematisch, weil in Zukunft der oder die Vorsitzende des Fernsehrates die Aufgabe hat, in einem solchen Abberufungsfall die Rechtmäßigkeit festzustellen. Und deshalb tauchen dann so Fragen auf und auf die hätten wir gerne vom Gesetzgeber eine Antwort. ist denn der Wechsel einer Landesregierung ein wichtiger Grund, einen Vertreter abzuberufen? Auf den ersten Blick würde man sagen, ja, und auf die Rückfrage würde man zur Antwort bekommen, ja, das war ja immer schon so. Aber auf den zweiten Blick ist das keineswegs so klar, denn der Vertreter, ich sag mal von Schleswig-Holstein, vertritt schleswig-holsteinische Interessen im Fernsehrat und ich kann mir das so vorstellen, dass er sagt, also wir wollen auch ganz gerne eine Soko Kiel, wo es schon so viele regionale Sokos gibt. Und in einer solchen Interessenwahrnehmung der Landesinteressen Schleswig-Holsteins, da liegt eigentlich im Wechsel einer Landesregierung kein wichtiger Grund, diesen Menschen dann auszuwechseln. Der liegt nur dann vor, wenn man sagt, es soll irgendwie um eine Art politische Einflussnahme gehen, aber das gerade rum hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wollen wir eigentlich nicht so gerne haben. Also es kommen da eine ganze Menge Fragen, die eigentlich der Staatsvertrag beantworten sollte. Der dritte Punkt betrifft Regelungen im Zusammenhang mit der Öffentlichkeit. Die Ausschüsse sollen auch nach dem Entwurf des Staatsvertrages nicht öffentlich tagen. Das finden wir richtig, aber gleichzeitig schreibt der Staatsvertrag eine bestimmte Veröffentlichung von Beratungsergebnissen vor. Darin sehen wir einen Widerspruch, weil natürlich auch die vorbereitenden Beratungen, das ist der Standpunkt, den ich dann gegenüber den Landesgesetzgebern formuliert habe in dem Brief, den Sie auch im Internet nachlesen können. Die endgültige Beschlussfassung erfolgt ja im Fernsehrat, nicht in den Ausschüssen. Und da wird dann alles öffentlich. Also das ist der dritte Punkt, den wir da kritisiert haben. Aber nochmal Fazit. Die Hauptkritik geht darin, intransparentes Verfahren, starke Dominanz der Länder und völliger Ausschluss politischer Parteien und damit ein Verlust an Vielfalt, auch weil kleinere Gruppen, das ist ja klar, wenn ich den Fernsehrat schrumpfe und selber erstmal dann 16 Ländervertreter schicke, dann ist nicht mehr so viel Platz. Also das ist im Grunde die Kritik, die der Fernsehrat hier übt. Hoffentlich kommt sie noch nicht zu spät, weil das Verfahren ist eben so, dass hier eine Bürokratie der Länder aus den Staatskanzleien die Sache sehr schnell, sehr festgezurrt hat. Und jetzt werden wir sehen, was da noch in der Zukunft passiert. Letzte Bemerkung zum Staatsvertrag. Man muss sich einfach vor Augen führen, wegen des erforderlichen Einstimmigkeitsprinzips bei einem Staatsvertrag. Er tritt nur in Kraft, wenn alle 16 Länder zustimmen. Ist ein Staatsvertrag schwerer änderbar als das Grundgesetz? Also das, was jetzt passiert, hat die nächsten Jahrzehnte Bestand. Und deshalb ist es vielleicht doch so wichtig, dass eine breitere öffentliche Diskussion über Für und Wider und Risiken und Nebenwirkungen stattfinden sollte, aber das haben die Länder bisher kunstvoll vermieden. Wir haben uns dann wie in wie jährlich mit einzelnen Programmen des ZDF beschäftigt, mit ZDF Info, mit Phoenix und wir haben ausführlich uns von der Medienforschung informieren lassen über die Akzeptanz der ZDF-Angebote im Jahre 2014, haben uns gefreut, nicht nur über die Marktführerschaft des ZDF, sondern vor allen Dingen auch über bestimmte Elemente, die zu dieser Marktführerschaft, wenn ich mich mal so ausdrücken darf, beigetragen haben. Der Anstieg wieder auch bei jüngeren Zielgruppen, vor allen Dingen über die Nutzung der Digitalkanäle. Wir haben uns darüber gefreut, dass die Digitalstrategie, die der Fernsehrat über die letzten 5-7 Jahre intensiv begleitet hat, offensichtlich aufgeht und die jetzt auch dazu führt, dass experimentiert werden kann, etwa mit der Vorabausstrahlung ganzer Serien im Internet, die dann hinterher erst ins Hauptprogramm kommen. Das schadet nicht nur dem Zuschauerverhalten und der Resonanz nicht, sondern im Gegenteil, man gewinnt zusätzliche Zuschauer dadurch. Also als Laie hätte ich erst mal gedacht, das ist vielleicht anders. Aber die Zahlen sprechen eben auch für diesen Weg. Und wenn man als Fernsehrat bei diesen ganzen strategischen Überlegungen, wie gesagt, der letzten 5, 7, 8 Jahre mit dabei war, dann freut man sich natürlich, man hätte ja auch möglicherweise schief liegen können bei all dem, was da angestoßen wurde und der Erfolg beispielsweise eben von ZDF Neo und auch von ZDF Info zeigt, dass das Haus hier auf dem richtigen Weg ist. Wir haben auch uns am Beispiel der Modernisierung der Familienserien im sogenannten Vorabendprogramm, also was ab 19.25 Uhr läuft, anhand von Trailern informiert, dass jetzt dort neue, frische, auch dem modernen Zeitgefühl entsprechende Serien geschaffen werden. Die Zuschauerresonanz ist auch gut und es wird sicherlich auch auf die Struktur der Zuschauer einen gewissen Einfluss haben. Also wenn heute eine Arztserie neu gemacht wird, dann ist sie eben anders als früher die Schwarzwaldklinik. So viel vielleicht von mir aus und zu der Fernsehratssitzung, die wir gerade gehabt haben.
Herr Berlüt, möchten Sie ergänzen?
Ja, ich mache es kurz und reagiere dann auf Ihre Fragen. Herr Polenz hat die Punkte alle angesprochen. Ich habe mich darüber gefreut, das will ich noch ergänzen, dass zum einen die Krisenberichterstattung erneut positiv gewürdigt worden ist bei uns im Fernsehrat. Das betrifft natürlich vor allem die Krisenherde dieser Welt. Es ist ja eine ganz intensive Zeit für die Journalisten, vor allem für die Korrespondenten in diesen Gebieten. Das hat mich trotz der Diskussion, die wir immer auch mal wieder haben über Programmbeschwerden, wo gesagt wird, zum Beispiel in der Ukraine-Berichterstattung sei das eine oder andere nicht richtig. Wir setzen uns mit jeder einzelnen Beschwerde auseinander, versuchen sie sehr genau zu beantworten. Und wenn etwas nicht korrekt war, wird das auch von mir in den Schreiben so benannt. Das war heute weniger das Thema, nur in der Befassung mit Programmbeschwerden. Aber grundsätzlich war eine große Zustimmung. Und auch unsere Anstrengungen, den Befreiungstag Auschwitz zu würdigen im Programm durch Live-Übertragung und Programmschwerpunkte, sowohl im Hauptprogramm als auch in den anderen Kanälen, sowohl denen mit der ARD als auch in den eigenen, zum Beispiel Info, wurde angesprochen. Das hat mich sehr gefreut. Außer der Reihe, nicht auf der Tagesordnung, habe ich zwei Punkte nochmal vertieft. Einmal das Thema Jugendportal, dass ja die Arbeiten da begonnen haben, dieses Angebot mit der ARD auf den Weg zu bringen. Wir wollen gemeinsam bis Ende April ein Konzept haben und ich habe dem Fernsehrat versprochen in der Mai-Sitzung, das ist Ende Mai, Herr Polenz, nicht? Ja, dort ein Konzept zur Abstimmung vorzulegen. Wir selbst haben schon relativ klare Vorstellungen. Es gibt ja jetzt auch einen Geschäftsführer beim SWR, den Herrn Hager. Wir selbst werden auch eine Beauftragte in Kürze benennen. Aber es gibt schon die nötigen AGs, die sich um das Thema kümmern. Und dass wir dann Ende Mai sozusagen, wenn der Fernsehrat zustimmt, unser Konzept haben. Und dann geht es ja in die Beratung der Bundesländer, das am Ende hoffentlich in einer Beauftragung endet. Und dann habe ich noch mal berichtet über die Einnahmesituation, Stichwort Gebühren. Sie haben das ja alles verfolgt und noch mal darauf hingewiesen, dass wir uns über die 1,5 Milliarden in der laufenden Gebührenperiode Mehreinnahmen freuen, auf das ZDF runtergebrochen. Es ist ein deutlich geringerer Beitrag. Und im Gegensatz zu zahlreichen Berichten wird das einer Rücklage zugeführt. Jetzt werden die Länder beraten, wo sie die Einnahmesituation einigermaßen gut kennen, ob sie bei dem Evaluieren in bestimmten Punkten noch Veränderungen vornehmen, beispielsweise Kindertagesstätte nicht mehr mit einer Gebühr belasten und andere Themen. Das wissen die Bundesländer allerdings besser als ich. Diese Diskussion wird stattfinden und dann werden die Anstalten nach Ende oder zum Ende, in den Ende dieses Jahres, Anfang nächsten Jahres bei der KEF für die nächste Gebührenperiode ihren Finanzbedarf anmelden, wo bestimmte Punkte, ich sag mal Brandschutz und anderes, dort aufgeführt werden, Teuerungsraten. Dann wird die KEF das beurteilen, was daran berechtigt ist aus ihrer Sicht. Und das mündet dann in eine Empfehlung an die Bundesländer. Und die Bundesländer entscheiden dann über die künftige Gebührenhöhe. Das hängt auch davon ab, wie viel bei diesem Evaluieren dann an Geldern benötigt wird, wenn man zum Beispiel die Werbung in öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht mehr machen würde, wäre der gesamte Bereich Mehreinnahmen schon weg. Ja, es würde zu Gebührenerhöhungen führen müssen. All das werden die Bundesländer sich jetzt genau vorlegen lassen und ausrechnen. Das ist ein gesetzlich geregeltes Verfahren und das gilt es einzuhalten. Danke.
Danke sehr. Ja, Ihre Fragen bitte. Wäre nett, wenn Sie Ihren Namen nennen könnten und das Medium, für das Sie berichten. Oliver von Regen.
von Riegen von der dpa. Herr Dr. Bellut, Sie haben den Rundfunkbeitrag angesprochen, die Mehreinnahmen. Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Frau Dreyer, hat ja in Aussicht gestellt, dass es möglicherweise dass geprüft wird, ob eine weitere Senkung möglich ist. Hielten Sie das für sinnvoll, auch angesichts der Ausgaben, die Sie eben schon angesprochen haben, die künftig dazukommen?
Wenn es dazu kommt, und eben das muss noch ausgerechnet werden, und es hängt wesentlich davon ab, welche Veränderungen die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten vornehmen, wäre es sicherlich ein positives Signal für die Gebührenzahler. Die Mehreinnahmen resultieren ja mehrheitlich daraus, dass Personen, die bisher nicht gezahlt haben, jetzt zahlen müssen. Insofern würde man denen, die schon lange zahlen, wenigstens etwas zurückgeben durch eine Senkung. Das passiert ja jetzt im April im ersten Schritt. Und ob es zu einer weiteren Senkung kommt, weiß ich nicht. Ich fände es aber ein gutes Signal, wenn die Möglichkeit dafür da ist.
Carsten Packer ist mein Name, evangelischer Pressedienst. Ich habe zwei Fragen, nee, drei sind es sogar. Zum einen an Sie, Herr Dr. Polenz. Sie haben jetzt vorhin in Ihren Ausführungen kritisiert, dass bei der künftigen Zusammensetzung des Fernsehrats ja 16 Sitze schon durch die Bundesländer besetzt seien. Was wäre denn Ihre Alternative, dass nur die großen Länder einen Sitz kriegen oder dass das gewechselt wird oder ausgelost? Das wäre eine Frage an Sie. Und dann hätte ich noch zwei Fragen zum Ablauf der Sitzung vorhin, die jetzt ja zum ersten Mal öffentlich stattgefunden hat, wie Sie auch gesagt haben. Das eine, das ist jetzt vielleicht weniger eine Frage, sondern fast schon so eine Art Anmerkung. Für die Zuschauer war es meiner Wahrnehmung nach ein bisschen schwierig, teilweise dem zu folgen, was da beraten wurde, weil Sie sich ständig auf Vorlagen berufen haben, die man halt nicht kannte. Planen Sie, dass diese Dokumente vielleicht auch abrufbar sein werden zu der Sitzung, weil sonst ist der Nutzwert vielleicht einfach beschränkt? Und zum Zweiten haben Sie ja auch verschiedene Programmbeschwerden behandelt, bis auf diese eine Ausnahme mit den Lebensrechtlern und der Heute-Show war das andere Jahr in sehr kurzer Frist und ohne größere Aussprache abgehandelt. Ist das so die Regel bei Ihren Sitzungen oder war das heute ein besonderer Fall, dass das so kurz eben zurückgewiesen wurde? Danke.
Ich fange mal mit der Frage der Programmbeschwerden an. Wenn eine Programmbeschwerde eingeht, dann bekomme ich sie zur Kenntnis und gebe sie als allererstes an den Intendanten zur Stellungnahme weiter und der Intendant antwortet dann dem Beschwerdeführer. Ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht im Kopf, vielleicht kann man mir eben helfen. Ich glaube, 70% oder 80%, mehr als 80% der Programmbeschwerden sind damit erledigt, mit der erklärenden, erläuternden, wie auch immer, Stellungnahme des Intendanten. Diejenigen, die dann sagen, das reicht mir aber nicht, ich bin nicht überzeugt, ich bleibe bei meiner Beschwerde, da geht das Verfahren dann so weiter, dass der zuständige Programmausschuss, in dessen Sachbereich der ausgestrahlte Beitrag fällt, also wenn es um eine Spielfilmproduktion geht, der macht es der Ausschuss Programmdirektion, wenn es um Frontal 21 oder eine Heute-Sendung oder was geht, macht es der Chefredakteursausschuss, der bekommt dann die Beschwerde als Beschwerdeausschuss zugewiesen und beauftragt wiederum zwei Fernsehratsmitglieder als Berichterstatter, sich die Sache genau anzuschauen. Das machen die und tragen dann in der Sitzung des Fachausschusses ihr Votum vor, erklären also, worum es geht, wie ihre Einschätzung ist. Und wenn sie, das ist so die Erfahrung, zu einer übereinstimmenden Bewertung kommen, dann schließt sich in aller Regel ohne längere Diskussion der Fachausschuss dieser Bewertung an. Wenn es unterschiedliche Bewertungen gibt und vor allen Dingen, wenn auch noch andere Mitglieder des Ausschusses sich die Beschwerde ausführlich angesehen haben, kommt es schon im Fachausschuss auch zu einer Aussprache. Das heißt, das, was Sie heute im Fernsehratsplenum an Zeitaufwand vielleicht etwas vermisst haben, ist in der Vorbereitung der Sitzung im zuständigen Fachausschuss wirklich intensiv investiert worden. Und wir haben eben es bisher so, dass die Beschwerden den Fernsehrat auch als Plenum erreichen mit den Debatten, die Sie heute da haben mitverfolgen können. Ich habe ja nun eine gewisse Erfahrung auch als Politiker hinter mir. Und wenn ich mir anschaue, wie etwa Petitionen von Parlamenten behandelt werden, aus dieser Behandlung haben wir uns einiges abgeguckt. Wir sind auch weiter in einem Ausschuss, in einem Austausch, wie andere damit umgehen. Ich glaube, dass der sozusagen Nachschauaufwand, den jede Beschwerde erfährt, sehr hoch ist. Er ist möglicherweise sogar so hoch, dass er sich in dieser Intensität möglicherweise nicht so ohne weiteres durchhalten lässt. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Also die faktische Lage ist eher am anderen Ende kritisch, als dass Sie es glauben, weil die Hauptaufgabe des Fernsehrates, so wichtig die Frage den Beschwerden nachzugehen, es ist nicht die Hauptaufgabe. Wir müssen auch bei den strategischen Entscheidungen des Hauses begleitend dabei sein und so weiter und so weiter. Das zu dieser Frage. Zur zweiten Frage, ob ich mir vorstellen kann, dass auch Vorlagen den Besuchern ausgehändigt werden oder eher ins Netz kommen, das werden wir prüfen. Grundsätzlich kommen also zusammengefasst Dinge ins Netz, aber ich verstehe Ihren Punkt. Wir hatten heute bei zwei der Kanalberichterstattung nochmal Trailer, die etwas anschaulicher gemacht haben. Wir hatten den ausführlichen, auch nochmal vorgetragenen Bericht zu der Vorlage ZDF-Hörer-Zuschauerresonanz. Aber ich weiß, ich kenne das auch aus meiner kommunalen Vergangenheit, wenn ein Stadtrat tagt, dann ist das eben für die interessierten Bürger, die Ratsberatungen verfolgen, auch immer ein bisschen schwierig, weil sie die Vorlagen nicht kennen. Ich will aber nur dazu sagen, wenn Sie die Vorlagen kennen würden, hätten Sie jeweils einen Leitsordner zu lesen. Denn das ist das, was in einer normalen Sitzung dann auch abgearbeitet wird. Und ob dann das Interesse das so trifft, bin ich mir auch nicht so sicher. Also wir werden dann noch weiter schauen, wie wir in dieser Hilfestellung jetzt auch für interessierte Öffentlichkeit die Sitzung richtig verfolgen zu können, wie wir da vielleicht auch noch besser werden. Also wir sind da offen, das zu tun, was vertretbar und möglich ist. Zu dem Punkt Staatsvertrag und Länder. Nun hat das Verfassungsgericht ja gesagt, Staatsferne müssen wir organisieren und die sogenannte Staatsbank darf nur ein Drittel der Sitze haben. Und es ist klar, das ist eine bindende Vorgabe und auch die Zuordnung, das Verfassungsgericht hat da lange Ausführungen gemacht, wer gehört alles zur Staatsbank, die müssen wir beachten, ob wir sie nun teilen oder nicht. Also ich habe zum Beispiel als Jurist große Probleme damit anzuerkennen, dass die kommunalen Vertreter, die Vertreter kommunalen Spitzenverbände tatsächlich in dem Sinne Staatsbank sein sollen. Ich habe in meinem Jurastudium auch noch mal was anderes gelernt früher. Das ist kommunale Selbstverwaltung und gerade vom Staat etwas unterschieden. Aber das Gericht hat es festgestellt und das, was das Gericht festgestellt hat, gilt. Wie kann man das anders lösen? Ich habe auch einen Vorschlag sozusagen mündlich mal weitergegeben. Das ist jetzt nicht für den Fernsehrat, sondern eine persönliche Idee. Wir haben häufiger im Fernsehrat die Situation, dass die Vertreter der Länder sich bei der Abstimmung der Stimme enthalten. Warum? Weil sie richtigerweise sagen, ich bekomme diese Sache noch in meiner anderen Funktion als Vertreter des Landes XY auf den Tisch. Und da möchte ich mir mein Votum sozusagen vorbehalten. Das ist unter Juristen gesprochen ein anderer Ausdruck für Befangenheit. Und wenn das schon häufiger vorkommt, und es kommt in der Tat nicht ganz selten vor, dann spricht eigentlich durchaus etwas für die Überlegung, alle Ländervertreter als ständige Gäste mit beratender Stimme dabei zu haben. Dann hätte man 16 freie Plätze, die man anders besetzen könnte. Das ist eine vielleicht auf den ersten Blick etwas merkwürdig anmutende Idee, weil ja das ZDF eine Länderanstalt ist. Aber wenn man sich jetzt fragt, wo liegt eigentlich das Länderinteresse am ZDF, dann liegt es ja weniger in der Frage des Programms und damit dem Bereich, wo der Fernsehrat zuständig ist, sondern es liegt mehr in der Frage als Gewährträger dass hier solide gearbeitet wird, dass nicht auf einmal die Länder in Garantiehaftung für irgendwas kommen. Und das sind die Aufgaben des Verwaltungsrates. Deshalb würde ich einen solchen Vorschlag Länder nur beratend oder die Ministerpräsidenten nur beratend im Verwaltungsrat nie machen. Da haben Sie ein starkes Wort mitzureden. Aber im Fernsehrat könnte ich mir das durchaus vorstellen. Und dann hätte man 16 Plätze, die man sozusagen auch in diesem Kontingent anders vergeben könnte. Der zweite Punkt ist auch nochmal der. Ich finde, die Zahl 60 klingt gut, ist aber gegriffen. Und ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung als Sitzungsleiter, es macht für eine Sitzungsleitung keinen großen Unterschied, ob Sie ein Gremium haben, was 60, 70 oder 90 Personen umfasst. In dem Moment, wo Sie eine Rednerliste führen müssen, und das müssen Sie ab 15 spätestens, ist der Sitzungsablauf vergleichbar. Und deshalb finde ich, könnte man immer noch auch über die Obergrenze nachdenken, wenn man jetzt zu dem Ergebnis kommt. Also es war vielleicht doch ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also ich finde, die Zahl 60 muss auch nicht in Stein gemeißelt sein. Fazit, es gibt in zwei Richtungen Möglichkeiten der Kritik, die ich hier von Fernsehrat schriftlich geäußert habe, zu entsprechen, wenn man will.
Boris Rosenkranz vom Medienmagazin ZAP, NDR Fernsehen. Herr Polenz, zur Öffentlichkeit der Sitzung heute. Es gibt ja die Möglichkeit, so eine Sitzung auch im Internet zu streamen live. Können Sie in etwa abschätzen, wie lange das noch dauern wird, bis der Fernsehrat die Möglichkeit nutzt, diese Öffentlichkeit herzustellen?
Also wir haben das bisher mal am Rande diskutiert. Die Arbeitsgruppe Transparenz hat es, glaube ich, auch diskutiert. Der Vorschlag ist nicht gemacht worden. Grundsätzlich kann ich mir sowas durchaus vorstellen. Wir haben möglicherweise ein Problem, wenn wir eine Auswärtssitzung haben. Also von hier aus ist es vielleicht kein so ein Thema. Kosten verursacht es wahrscheinlich schon. Ich bin da kein Fachmann. Ganz umsonst wird es wahrscheinlich nicht gehen. Also das müsste man sich anschauen. Ich bin da offen. Das ist also aus meiner Sicht keine Prinzipienfrage. Sie haben ja auch gesehen, ich hatte vergessen, das dann auch noch mal zu sagen, weil wir hatten ja gesagt, Bild- und Tonaufnahmen sind nicht gestattet. Und dann liefen aber Kameras. Und da hatte ich schon die Sorge, na hoffentlich denkt jetzt nicht jemand, also ich darf nicht, Sie von ZAP, Sie dürfen nicht, aber das ZDF filmt natürlich, weil ist ja ein ZDF-Fernsehrat.
Ich hatte ganz kurz den Gedanken, aber nur kurz.
Ja. Sehen Sie, ich habe es gelesen. Und es war aber nicht so, ich habe mich extra nochmal erkundigt, ich habe es nur vergessen zu sagen, das war die Übertragung der Sitzung in einen Nebenraum, weil nicht mehr alle da drüben Platz hatten. Also es war keine Aufzeichnung zu redaktionellen Zwecken.
Dann hätte ich eine kurze anschließende Frage noch. Ich hatte vorher gefragt, ob ich mit diesem, kennen Sie vielleicht, Kurznachrichtendienst Twitter ein bisschen aus der Sitzung schreiben kann. Da hieß es auch, nee, das geht nicht. Wo ist der Unterschied? Ja. Also das jetzt live aus der Sitzung zu machen oder jetzt im Anschluss alles zu twittern oder zu berichten. Das wäre doch eigentlich auch eine tolle Möglichkeit, weitere Öffentlichkeit herzustellen für Leute, die nicht auf den Lerchenberg kommen können.
Wir haben das jetzt erstmal so geregelt. Wir werden über die Erfahrung jetzt auch die Rückmeldung, die Sie uns geben, nachdenken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass möglicherweise schon bei der nächsten Sitzung die eine oder andere kleinere weitere Korrektur im Sinne von mehr Transparenz erfolgt. Diese Frage jetzt sozusagen aus einer laufenden Sitzung zu berichten und mit der Twitterei stand in einem Widerspruch zu der Aufforderung, die Handys auszumachen. Und jetzt sozusagen da weiter zu differenzieren, wollten wir jetzt erstmal nicht. Wir werden uns auch das nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Die Kollegin Nord.
Christine Horz, Initiative für einen Publikumsrat. Eine Frage an Herrn Polenz und zwei an Herrn Dr. Bellut. Ich wollte da noch anschließen, Herr Polenz, können Sie sich eventuell überlegen, die Protokolle der Ausschusssitzung oder gekürzte Fassungen zu veröffentlichen, wenn schon die Ausschüsse selber nicht öffentlich tagen können? Vielleicht beantworten Sie erst und dann richtig.
Nein, das ist also bisher nicht vorgesehen, einfach weil diese Beratungen nicht öffentlich sind. Und dann spricht auch nichts dafür, dann ein sozusagen eine Zusammenfassung in dieser Weise zu veröffentlichen. Das ist ja im Augenblick auch noch die Diskussion, die wir mit den Ländern haben. Da werden wir in jedem Falle erst bei den Staatsvertrag abwarten. Möglicherweise regeln die Länder ja zu diesem Punkt noch etwas in Richtung ihrer Frage. Das werden wir sehen.
Dann meine Fragen an Herrn Dr. Bellot. Können Sie sich vorstellen, eine Art Kontaktperson, die sozusagen sichtbar als Person auch für das ZDF, als Ombudsperson Publikumsfragen beantwortet, das ganz konkret? Das sind Sie. Ja, aber das Verfahren ist doch relativ aufwendig. Also es gibt ja andere Sender, die zum Beispiel auch für Migranten einen Integrationsbeauftragten haben. Das wäre jetzt auch eine Frage an Herrn Dr. Bellot, warum das ZDF keinen sichtbaren Integrationsbeauftragten oder Diversity-Beauftragten hat.
Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund ja da. Und das war unsere Anstrengung, dort eher mehr zu haben im ZDF. Und das ist ja auch gelungen. Man sieht es nicht nur auf dem Schirm, sondern nach und nach auch in der Hierarchie. Ich glaube, das ist der beste Weg, damit umzugehen. Übrigens werden ja jetzt auch die Quoten im nächsten Jahr unter der Gruppe der Migranten mit erhoben. Das einzige Kriterium ist ja da die deutsche Sprache, die deutschen Sprachkenntnisse. Auch das wird sicherlich noch einiges verändern, weil man dann genauer hinguckt, was diese Gruppe denn auch sieht. Ein Ombudsmann, das bin, wie Herr Polis sagen würde, das bin ich. An mich werden ja zahlreiche Fragen auch von Ihrem Publikumsrat gerichtet. Die werden dann im Haus beantwortet und ich beantworte sie dann am Ende wieder. Ja. Oder aber es wird delegiert an den Chefredakteur oder Programmdirektor. Es ist auch wichtig, sich mit diesen Sachen bis zur Spitze des Hauses zu beschäftigen, um eben auch richtige Antworten zu geben, die stimmen und hinter denen ich stehen kann. Also da eine extra Person zu ernennen, halte ich nicht für den richtigen Weg, weil sich keiner, der Programm macht, davon stehlen sollte in der Diskussion mit dem Publikum. Ja. Es war ja das Beschwerdemanagement angesprochen worden. Wir erledigen einige Sachen allein dadurch, wenn gefragt wird, ob richtig oder falsch berichtet wurde. Wenn wir Fehler entdecken, kriegt derjenige, der uns das schreibt, auch die Antwort, Sie haben recht und das wird korrigiert und wir bedauern das. Zu meiner Freude ist das nicht so oft der Fall, aber es kommt vor. Und dann muss das auch benannt werden und unter Umständen auch im Programm korrigiert werden. Ich erinnere nur an den Fehler in der Heute-Show, der unmittelbar dann über Twitter zum Beispiel und auch über direkten Anruf von Oliver Welke dann korrigiert worden ist und dann im Programm. Das halte ich für völlig normal und notwendig.
Also ich habe das mit dem Ombudsmann deshalb so schnell gesagt, weil natürlich der Fernsehrat in seinem Verständnis und ich dann eben in Wahrnehmung dieser nach außen gerichteten Aufgabe genau diese Aufgabe haben. Nicht, dass wir die dann sozusagen selber erledigen könnten. Dann ist in der Tat das Haus gefordert, so wie Herr Bellot das geschildert hat. Also eine extra Figur, wie man das aus skandinavischen Ländern mit der Figur des Ombudsmannes kennt, würde ich wirklich für falsch halten. Dann kann man auch Dann muss man die ganze Gremienarchitektur verändern. Ich würde das nicht für richtig halten. Und das ist auch der Grund, weshalb beispielsweise eben in den meisten Parlamenten, die einen Petitionsausschuss haben, also ein Gremium, es dann eben diesen Ausschuss gibt und nicht die Figur einer Person. Also vielleicht könnten wir uns in Deutschland auch an den Gedanken gewöhnen, dass man auch in diesen Fragen mehr auch einem Gremium, mehreren Personen vertraut und nicht sozusagen die eine sucht.
Kurze Nachfrage dazu. Es gab ja auch schon andere Fragen zu diesem Thema. Wie kann man es denn schaffen oder welche Arten von Ideen haben Sie, wie man eben niedrigschwelliger sich öffnet in die Zuschauer und Zuschauerinnen hinein?
Also ich glaube, dass die Schwelle ist jetzt schon so, dass Sie nicht mehr drüber stolpern können. Und es ist ein objektives Problem. Erstmal natürlich tagt man für ganz Deutschland sendend an einem Ort in Deutschland. Das bedeutet ja auch schon für die Fernsehratsmitglieder eine zweitägige Geschichte, um hier teilzunehmen. Deshalb wird die körperliche Anwesenheit in aller Regel nur für die in Frage kommen, die hier in der Nähe wohnen. Und das Zweite, bei Licht besehen sind die Fragen, die einen Fernsehzuschauer interessieren, in der Regel bezogen auf das, was Sie auf dem Bildschirm sehen und nicht so sehr auf das, wie es hinter dem Bildschirm zwischen Gremien und dem Haus zugeht. Aber für alle die das besonders interessiert, haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich viel, was die sich anschauen können. Und ich glaube kaum, dass da eine Frage wirklich unbeantwortet bleibt.
Carsten Packeiser.
Ja, danke. Nochmal eine kurze Nachfrage. Ich habe jetzt im Zuschauer Teil dieses, also hinter der roten Absperrung, 23 Besucher gezählt vorhin. Sie haben gesagt, die Sitzung sei noch in einen Nebenraum übertragen worden. Da saßen dann auch noch Besucher. Und also wie viele Leute waren denn dann insgesamt da?
Ich kann das nicht sagen. Kann mir jemand helfen? Ich habe nur gefragt, warum ist da das rote Licht und habe die an der Kamera und habe dann die Auskunft bekommen, es würde in einen Nebenraum übertragen. Da ich da nicht reingucken konnte, weiß ich nicht, wie viel es waren.
Ich glaube, es war eine Sicherheitsmaßnahme, wenn mehr kommen als die da saßen. Nee, ich glaube, es war alles abgedeckt durch den Raum.
Oder? Aber jedenfalls war das der Zweck der laufenden Kamera.
Miriam?
Ja, mein Name ist Varujan Hanamirian. Ich bin tätig für die türkischsprachigen Medien. Und Thomas Belut kenne ich noch von der Zeit, als er noch Programmreferent des damaligen Programmdirektors Oswald Rink war. Heute war ja die erste öffentliche Fernsehratssitzung. Das gehört natürlich auch zu unserer Aufgabe, denn die Presse erfüllt ja eine öffentliche Aufgabe. Öffentliche Einrichtungen, wozu natürlich auch das ZDF gehört, sind verpflichtet, dieser Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen. Wenn man dieser Verpflichtung nicht nachkommt, ist es ein klarer, glatter Gesetzesverstoß. Eindeutiger kann die Rechtslage hier nicht sein. Herr Pollenz ist ja Jurist und kann berichtigen, wer irgend etwas falsch ist. Damit wir nicht wieder mit dem Gesetz in Konflikt kommen und das ZDF dadurch mehr Schaden erleidet, übergebe ich mein Auskunftsersuchen heute noch einmal. Denn, obwohl fast ein Jahr vergangen ist, haben die hierauf keine Antwort erhalten. Der Adressat ist der Fernsehrat. Aus Transparenzgründen lege ich natürlich auch hier Kopien auf, damit sich jeder mitnehmen kann, denn wir haben ja nichts zu verbergen. Die Frage ist jetzt, wann man gedenkt, dieser gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.
Also ich weiß nicht, auf welchen Vorgang Sie jetzt anspielen. Ich nehme das gerne entgegen. Man muss natürlich schon unterscheiden, ob man eine Antwort bekommt, ja oder nein, oder ob man mit der Antwort zufrieden ist, ja oder nein. Also wir können natürlich nicht sicherstellen, dass jeder, der eine Antwort bekommt, mit der Antwort zufrieden ist. Mein Eindruck ist, aber ich prüfe es gerne nach, dass sowohl das ZDF in den Zuschauerredaktionen als auch vor allen Dingen, weil ich das besser mit beurteilen kann, das Gremiensekretariat wirklich dafür sorgt, dass jede Eingabe, und das ist auch in der Tat, das haben Sie richtig zitiert, der staatsvertragliche Auftrag, jede Eingabe ist zu beantworten. Und das passiert auch. Dass da möglicherweise mal eine E-Mail oder mal ein Brief liegen bleibt, das ist wegen der hohen Zahl, wir reden über wahrscheinlich sechsstellige Zahlen im Jahr, wenn man die E-Mails mit einbezieht, möglicherweise nicht auszuschließen, ist aber keinesfalls Absicht und wir werden es uns anschauen und möglicherweise auf eine Antwort verweisen, die Sie schon bekommen haben. Und wenn es eine Premierenantwort ist, sagen wir es Ihnen auch.
Oliver von Riegen nochmal.
Nochmal eine Frage an Dr. Belut. Sie hatten vorhin schon kurz angesprochen, dass es ja Diskussionen gibt, die Werbung im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu reduzieren. Wie weit sollte das denn aus Ihrer Sicht gehen? Sollte es überhaupt diese Überlegungen geben?
Diese Überlegung ist natürlich völlig legitim. Sie kommt ja aus der Politik. Das ist eine grundsätzliche Frage, über die man ohne Zweifel diskutieren kann. Meine persönliche Auffassung und die des ZDF ist, dass die Werbung, die ja begrenzt ist bis 20 Uhr und eine bestimmte Zeit, 20 Minuten am Tag hat, die Gebührenzahler entlastet. Diese Einnahmen werden ja von der KEF berücksichtigt und sozusagen vom Bedarf abgezogen. Also der Bedarf, der dann über Gebühren gedeckt werden müsste. Und ich halte es einfach für klüger für die Akzeptanz der öffentlich-rechtlichen Programme, wenn der Anstieg der Gebühren gebremst oder gar nicht da ist, ja, weil das am Ende eher helfen wird. Und das Problem stellt sich bei den Zuschauern nachgewiesenermaßen nicht. Es gibt keinerlei Beschwerden und das ist tatsächlich so, darüber, dass da Störungen sind, eben weil die Grenze 20 Uhr da ist. Insofern spricht vieles dafür, das zu machen. Ich glaube, ein ganz gewichtiges Argument ist auch, dass die Wirtschaft in Deutschland sehr froh ist, dass es in begrenztem Umfang die Möglichkeit gibt, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern Werbung zu platzieren. Erstens würde bei einem Streichen diese Werbung nicht zu den Privatsendern gehen. Der Unterschied zu den Privatsendern ist ja in der Programmgestaltung eklatant. Das Publikum ist unterschiedlich. Wahrscheinlich würde es eher ins Netz wandern, aber auch nicht zu den Tageszeitungen. Und die Wirtschaft sagt immer wieder, wir brauchen das auch als Gegengewicht zu dem Duopol aus RTL und ProSiebenSat.1, damit eben auch andere noch Werbung schalten können und an Gruppen, die man sonst nicht erreicht. Auch das wird ja vielfach zum Beispiel vom Markenverband geäußert. Und die sind ja unverdächtig, generell für die öffentlich-rechtlichen Sender Partei zu ergreifen.
Gibt es weitere Fragen?
Ja, guten Tag. Mein Name ist Dilek Şetan und ich bin eine Vertreterin der deutsch-türkischen Medien in Stuttgart. Ich hätte drei kurze Fragen, die ich gerne hintereinander stellen würde. Welcher Fernsehrat wird denn über das Konzept des Jugendportals entscheiden, das über das Ende Mai 2015
Der jetzige,
also nicht der zukünftige. Okay. Wenn aber diesem Vielfaltsgebot doch ausreichend Rechnung getragen werden soll, würde mich jetzt interessieren, welche Kriterien liegen dem denn eigentlich zugrunde? Was heißt Vielfalt? Wie wird das hier definiert beispielsweise? Wie gehen Sie? Ich sehe das als sehr, sehr große Herausforderung. Okay. Ja. Egal, ob das jetzt sich auf die Altersstruktur, auf die ethnischen Gruppierungen hier bezieht in Deutschland, wie wird dem Rechnung getragen? Und dann finde ich es ein bisschen schade, wenn eben der Fernsehrat in der bisherigen Zusammensetzung eigentlich darüber tagt oder entscheidet. Mhm. Weil das ja schon recht wegweisende oder ein wegweisendes Portal, was eben Integration, Migration oder die ganzen Themen eben beinhaltet, ja eben ja wirklich ausgeklügelt werden muss.
Um Herrn Polenz mal zu helfen.
Das
Verfassungsgericht hat ja gesagt, dieser Fernsehrat ist legal, ja, ist also handlungsfähig. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts zielt auf die Zukunft, auf die künftige Gestaltung.
Also wir haben bei dem Jugendkanal ja oder bei diesem Jugendmedienangebot eine Reihe widerstreitender Erwartungen. Einerseits soll schnell gehen. Andererseits soll man aber mit den Entscheidungen noch warten, bis der nächste Fernsehrat da ist. Das ist der erste Zielkonflikt. Wir haben uns für Schnellgehen entschieden. Der zweite Punkt ist, es ist ein Gemeinschaftsprodukt zwischen ARD und ZDF. Das heißt, das ZDF ist auch mit dem kleineren Anteil in dem Programm drin. Das heißt, die programmliche Federführung, kann man das so ausdrücken, Herr Bellut, liegt bei der ARD,
ja,
beim SWR. Und die werden ein Konzept entwickeln, natürlich in Abstimmung mit den Redaktionen des ZDF. Und erst wenn das vorliegt oder in den Grundstrukturen klarer erkennbar ist, werden wir es im Fernsehrat diskutieren. Es ist jetzt auch nicht so, dass ein Fernsehrat ein Konzept in dem Sinne beschließt, dass er dem Sender etwas vorschreibt. Das kann weder der jetzige noch ein künftiger Fernsehrat. Das würde gegen eine Reihe von Rechten verstoßen, spätestens gegen das Recht auf Meinungsfreiheit und das Zensurverbot. Also wir können das auch nur in gewisser Weise begleiten und schauen, dass die Programmgrundsätze und die Erwartungen da erfüllt werden. Und dieses Programm hat wahrscheinlich wie so eine Eiermilch legende Wollmilchsau eine ganze Menge Erwartungen zu erfüllen. Sie haben einige genannt. Ich weiß aus anderen Diskussionen mindestens noch mal 20 andere, die das auch erfüllen soll. Und wir werden dann mal schauen, wie viel davon nachher tatsächlich sich in dieser Plattform wiederfinden. Zumal die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, relativ begrenzt sind. Eigentlich nach unseren Einschätzungen, um es wirklich richtig gut zu machen, wie Vergleichsprogramme im Ausland, zu wenig Geld.
Können Sie mir da eine Summe nennen?
Ja, wir haben immer
30 plus 15, 30 von der
steht
ARD
jetzt, so.
Und 15 vom ZDF.
Und wir haben 45. Bei überschlägigen Überlegungen, ich glaube BBC war bei dem Programm bei 70, 80 etwa.
Über 100
Millionen. Über 100 Millionen hatte die BBC für eine vergleichbare Nummer.
Dankeschön.
Damit Sie wissen, worüber hier worüber hier so geredet wird.
Ja, nochmal an Herrn Dr. Bellut, die Konkretisierung der Frage im Anschluss an Frau Dilek. Ich habe den Nachnamen jetzt nicht ganz verstanden. Sie sagten ja auch, dass es eine sehr große Herausforderung ist, die Vielfalt umzusetzen, sie erstmal zu definieren. Dann ist die Frage, wie wird sie innerhalb des Senders umgesetzt und wie wird sie im Programm umgesetzt? Nochmal die Nachfrage, wer koordiniert im ZDF diese Frage der Herausforderung der Vielfalt?
Das mache ich selbst. Die Vielfalt ist wichtig, gehört doch zu unserem Programm dazu. Wir müssen doch mit dem ZDF-Programm die Wirklichkeit in Deutschland abbilden in allen Facetten. Wenn ich daran denke, wir haben über die Serien heute gesprochen, da gibt es dann auch gleich auch Beschwerden, dass zum Beispiel homosexuelle Lebensgemeinschaften dargestellt werden. Oder wir haben andere Serien, in denen das Thema Migration auch thematisiert wird, aber eben nicht auf eine krampfhafte Art und Weise, sondern als natürlicher Bestandteil des Lebens in Deutschland. Und das, finde ich, ist der richtige Ansatz. Wir haben zahlreiche Moderatorinnen und Moderatoren mit Migrationshintergrund auf dem Bildschirm. Oft ist es übrigens auch so, dass das schwer zu definieren ist. Ja, wo setzen Sie da die Grenze? Und das kann man nur dadurch lösen, dass man weltoffen und ohne Vorurteile an diese Sache rangeht. Und ich glaube, das ist wirklich auf einem guten Weg. Das Einzige, was ich noch sehe, ist, dass in der Hierarchie auch noch mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Migrationshintergrund Verantwortung übernehmen. Das wird langsam besser, ja. Aber es ist noch nicht ausreichend. Also das ist eine ganzheitliche Aufgabe. Ich muss da meine Direktoren und die anderen Mitarbeiter des Programms in keiner Weise überzeugen. Das ist gelebte Wirklichkeit. Da hat sich in den letzten 20 Jahren oder 30 Jahren, so lange bin ich ja schon im Geschäft, massiv was verändert. Ja, das muss man wirklich sagen. Dass da immer noch Luft nach oben ist, glaube ich, mir sagen oft Schauspielerinnen und Schauspieler mit Migrationshintergrund, dass sie immer in einer bestimmten Rollenerwartung dort eingesetzt werden. Das sehe ich auch so. Wenn es uns dann immer mehr gelingt, also jemand mit Migrationshintergrund einfach als Ärztin zu besetzen oder eben als Polizistin, das gibt es immer häufiger schon, oder Polizist, dann ist das ein Stück Wirklichkeit und Annäherung. Es soll also nicht krampfhaft gemacht werden. Wir bilanzieren das intern aber sehr genau, wie wir da stehen. Diskutieren oft darüber.
Ja. Herr Bolenz, ich muss einmal kurz noch mal auf den Staatsvertrag zurückkommen. Ja. Mir ist eine Sache noch eingefallen, wo Sie, glaube ich, vorhin nicht drauf eingegangen sind. Das ist die, also welche gesellschaftlichen Gruppierungen jetzt noch hinzukommen. Ja. Also Migranten sind ja, glaube ich, mit in der Novelle mit drin und so weiter. Es gab ja kürzlich von schwul-lesbischer Seite auch Kritik. Ja. Können Sie da noch ein paar Worte zu sagen, wie Sie das sehen?
Naja, ich registriere das jetzt langsam, nachdem irgendwie in der vielfältigen deutschen Zivilgesellschaft klar wird, dass hier ein Staatsvertrag verhandelt wird, der sie auch repräsentieren soll, immer mehr Fragen, wo sind wir da eigentlich? Dass das jetzt erst so spät kommt, liegt an dem von mir kritisierten Prozess, wie der Staatsvertrag entsteht. Das hätte man auch anders machen können. Und ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich weiß eben von einigen, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben, weil sie nicht berücksichtigt sind. Sie haben den Verband der schwulen Lesben, glaube ich, genannt. Es sind noch ein paar andere, die sich jetzt auch melden. Und nun wird man sehen, ob das nur noch Gehör findet oder nicht. Aber wie gesagt, das ist jetzt keiner, wissen Sie auch, den Staatsvertrag macht nicht der Fernsehrat. Also wir sagen nicht, wie sollen wir in Zukunft aussehen, das machen die Länder.
Ich dachte nur, dass Sie vielleicht dazu, wie zu den anderen Punkten, auch eine Meinung haben.
Ich will ja auch nicht unterschätzen, dass dann wiederum letztlich eine Reduktion von Vielfalt stattfinden muss, weil eben an irgendeiner Grenze dann auch ein Fernsehrat die Größe erreicht hat, die noch vernünftig ist. Aber er ist jetzt, um das vielleicht etwas überpointiert zu formulieren, einfältiger als nötig.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, und ich glaube, Herr Polenz muss zum Chat.
Herr Behrensmeier, eine hätte ich noch, Dilek Schäter nochmal, ja, damit Sie auch mal was gefragt werden.
Na.
Wie eng arbeiten Sie eigentlich mit dem Beschwerdemanagement zusammen?
Mit dem Beschwerdemanagement?
Wie fließt das in Ihre Arbeit mit ein, ja?
Naja, wir bearbeiten in der Pressestelle, sind wir natürlich zuständig für Journalisten mal in erster Regel und nicht fürs Beschwerdemanagement. Je nachdem, wo es herkommt, beispielsweise wenn es Zuschauer sind, geht das erstmal zur Zuschauerredaktion.
ist doch eigentlich ein wichtiger Beitrag, der für das Image doch eigentlich auch...
Ja, natürlich ist es das. Das ist ja auch nicht minder, das ist ja auch keine minderwertige Arbeit. Das ist natürlich die Zuschauerredaktion, eine Abteilung in der Kommunikation, wie die Presse- und Informationsabteilung auch.
Aber dadurch, dass Sie doch auch das Image nach außen hin vertreten, müsste doch eine engere Zusammenarbeit eigentlich mit dem Beschwerdemanagement erfolgen. Oder sehen Sie das anders?
Darf ich Ihnen da mal helfen? Ich habe selber mal Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Eine Presseabteilung ist nicht fürs Image zuständig. Das Image bildet sich durch die Arbeit des ganzen Hauses. Und ein Haus arbeitet arbeitsteilig. Und die beste Form, mit Zuschauern so umzugehen, dass sie ernst genommen sind, ist hier wirklich eine eigene Zuschauerredaktion. Und also vielleicht haben wir auch bei der Evaluierung vor, das nochmal uns in der Breite auch vor Augen zu führen, werden wir bei der Gelegenheit Ihnen dann nochmal zeigen können, wie umfangreich das ZDF, ich sage jetzt mal aus dem Beschwerdemanagement, eine Fehlerkultur entwickelt hat und weiterentwickelt in dem Sinne, dass man aus Fehlern lernen möchte und dass man eben auch Beschwerden nicht als, ich meine, man freut sich natürlich nicht drüber, weil immer heißt, du hast da einen Fehler gemacht, aber es wird nicht als lästig angesehen, sondern als eine Chance zum Lernen. Das können Sie vielleicht als eine generelle Aussage dazu mitnehmen.
Ja, das fand ich auch sehr schön, dass Sie das vorhin auch in der Sitzung so erwähnt haben. Danke.
So, jetzt bedanke ich aber zum Chat, sonst muss ich mich mit Ihnen entschuldigen, aber das mache ich gerne natürlich.
Nein, aber ich glaube, das ist es. Ich bedanke mich bei Ihnen, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.